Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe Infosendung vom Mittwoch, den 29. April. Heute mit diesen Themen. Die Zahl der Meldungen zu rassistischen Vorfällen war im letzten Jahr erneut hoch. Viele davon ereigneten sich in der Bildung.
Vorfälle in Bildungsinstitutionen sind halt auch immer Vorfälle, die innerhalb eines Machtverhältnisses geschehen.
Sagt Nora Ries von humanrights.ch. Dann, eine Maschine zur Minenräumung aus dem Berner Jura wird bald nach Senegal geschickt. Man wolle sich wieder den in Vergessenheit geratenen Ländern und Minenräumprojekten zuwenden, indem man die Finanzierung ausweite. So könne man das Ganze wieder in Gang bringen, so Frederik Gern, Direktor der Stiftung Digger. Und Kaffee, Kultur und Gemeinschaft. Das verspricht eine neue Veranstaltungsreihe in der Prozessbar.
Dieses Gefühl von Gemeinschaft möchten wir eigentlich auch nach Bern holen mit diesen Kafanitsas.
Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages. Zuerst zu einer großen Überraschung aus der Schweizer Politik. Initiativen verlieren während dem Wahlkampf meist an Zustimmung. Nicht so die Vorlage zur 10 Millionen Schweiz der SVP. Diese gewinnt laut einer neuen Umfrage deutlich an Rückhalt. Sarah Heinzmann.
Eine knappe Mehrheit würde die Vorlage der SVP aktuell annehmen. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag von Tamedia und den 20 Minuten. 52% der Befragten wollen die Initiative annehmen, 46% wollen sie ablehnen, 2% sind noch unentschlossen, wie Tamedia heute schreibt. Bei der letzten Umfrage vom März hatten nur 45% Ja gesagt. Der Ja-Anteil ist somit um 7 Prozentpunkte angestiegen. Viele Abstimmende aus der politischen Mitte befürworten laut der Umfrage die Vorlage. Die Basis der SVP stellt sich fast geschlossen zu der Vorlage. Am 14. Juni wird über die Vorlage dann abgestimmt.
Wir bleiben bei der Schweizer Politik. Der Nationalrat hat gestern über die Umsetzung der Pflegeinitiative beraten. Nun hagelt es Kritik.
Der Nationalrat ignoriere den starken Appell für die klare Umsetzung der Pflegeinitiative. Das Pflegepersonal sei empört, so die Gewerkschaften. Die linken Parteien doppeln nach, die Grünen sprechen von mangelndem Respekt gegenüber dem Pflegepersonal. Zum Kontext. Der Nationalrat beschloss gestern eine abgespeckte Umsetzung der Pflegeinitiative. Nein, sagte der Nationalrat etwa zur Verkürzung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 50 auf neu 45 Stunden. Die Fronten waren dabei klar. Die Ratslinken wollten lieber mehr, die Bürgerlichen weniger Vorschriften. Die Mehrheit aus SVP, FDP und der Mittepartei warnte davor, mit dem Gesetz zu überborden. Die Kosten im Gesundheitswesen müssten im Auge behalten werden. Linksgrün sprach dagegen von einer Arbeitsverweigerung des Parlaments. Der Nationalrat untergrabe schamlos jeden Anlauf, die Arbeitsbedingungen in der Pflege konkret zu verbessern. Der klare Volksauftrag werde nicht umgesetzt. Noch ist das Geschäft nicht unter Dach und Fach. Als nächstes ist der Ständerat am Zug.
Die Pflegeinitiative debattierte der Nationalrat im Rahmen einer Sondersession, die noch bis morgen im Bundeshaus läuft. Damit will das Parlament wichtige hängige Geschäfte abarbeiten. Heute Morgen fiel ein Beschluss zur Digitalisierung.
Versicherte sollen ihre Dossiers von AHV und IV künftig digital einsehen können. Der Nationalrat hat heute ein entsprechendes Spezialgesetz auf Bundesebene angenommen, gegen den Willen der SVP. Damit sollen Versicherte ihre AHV-Rente provisorisch berechnen lassen können oder sie sollen überprüfen können, ob sie Beitragslücken haben und ob ihre ArbeitgeberInnen die Beträge ans Sozialwerk korrekt überwiesen haben. Als nächstes ist der Ständerat am Zug.
Der Japankäfer bedroht Weinbaubetriebe mit totalem Ernteverlust. Jetzt beschließt der Kanton Maßnahmen.
In Spiezen im Oberaargau gilt ab Juni ein striktes Bewässerungsverbot für alle Grünflächen. Der Transport von Grüngut, Kompost und Oberboden wird eingeschränkt. Vergangenen Herbst hat die Fachstelle Pflanzenschutz des Kantons in Spiez erstmals eine kleine Population des Japankäfers nachgewiesen. Der invasive Japankäfer kann große Schäden in der Landwirtschaft und in der Umwelt anrichten. Deshalb müsse er gemeldet und bekämpft werden, so der Kanton.
Der Seftau-Steg verbindet die Gemeinden Bern und Bremgarten. Doch der Steg muss saniert werden. Gestern wurde er erfolgreich entfernt, das gab die Stadt Bern bekannt.
Der 53 Meter lange Steg über die Aare wurde mit Hilfe eines großen Pneukrans erfolgreich aus seiner Verankerung gehievt. Nun wird der sanierungsbedürftige Steg in drei Teile zerlegt, bevor er in einem Spezialwerk instand gestellt und mit einem neuen Korrosionsschutz überzogen wird. Bis der Steg voraussichtlich Ende September wieder eingesetzt wird, ist für FußgängerInnen und Velofahrende eine Umleitung über die rund 750 Meter flussaufwärts gelegene Felsenaubrücke signalisiert.
Von der Felsenaubrücke schauen wir jetzt noch ins Ausland. Nur Ja heißt Ja. Das EU-Parlament will eine einheitliche Definition von Vergewaltigung.
Sexuelle Handlungen ohne explizite Zustimmung sollen EU-weit als Vergewaltigung gelten. 9 Länder müssten damit ihre Gesetze noch anpassen. Im deutschen Sexualstrafrecht gilt etwa derzeit ein Nein-heißt-Nein-Ansatz. Jede sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen einer Person steht unter Strafe. Andere EU-Länder, wie etwa zuletzt Frankreich, gehen weiter. Dort ist die explizite Zustimmung zu sexuellen Handlungen notwendig. Dies wird als Nur-Ja-heißt-Ja-Ansatz bezeichnet. In der Schweiz gilt seit Juli 2024 der Grundsatz Nein heißt Nein. Eine Vergewaltigung, ein sexueller Übergriff oder eine sexuelle Nötigung liegen vor, wenn das Opfer mit Worten, Gesten oder durch Erstarren ausgedrückt hat, dass es mit der Handlung nicht einverstanden sei.
Und zum Schluss noch eine Klimameldung. Kein Kontinent erwärmt sich so schnell wie Europa. In fast allen Gebieten Europas ist es letztes Jahr überdurchschnittlich warm gewesen.
Das zeigt der gestern publizierte Jahresbericht des EU-Beobachtungsdienstes Copernicus mit der Weltwetterorganisation WMO. In mindestens 95% des Kontinents wurden überdurchschnittlich hohe Temperaturen gemessen. Hitzewellen betrafen letztes Jahr große Teile Europas, vom Mittelmeerraum bis zur Arktis. Darunter auch die längste und schwerste Hitzewelle im subarktischen Fennoskandinavien im Juli. Ein Großteil Europas verzeichnete zudem mehr Tage mit Hitzebelastung. Europa erwärmt sich damit doppelt so schnell wie der Rest der Welt.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es den ganzen Tag über sonnig bei Temperaturen von bis zu 19 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Täglich gehen bei den Schweizer Beratungsstellen für Rassismusopfer fast 5 Meldungen ein. Das zeigen die aktuellen Zahlen im Bericht des Beratungsnetzes für Rassismusopfer. Die Organisation humanrights.ch und die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus haben den Bericht diese Woche veröffentlicht. Es fällt auf, ein großer Teil der Fälle ereigneten sich im Bildungsbereich. Noah Biu berichtet.
Ein Klassenlehrer schreit seinen muslimischen Schüler an, beleidigt ihn und grenzt ihn aus. Ein schwarzer Jugendlicher an einer Berufsschule wird wiederholt rassistisch angegangen wegen seiner Haare, seiner Hautfarbe und seines Nachnamens. In seiner Gegenwart erzählen andere jugendliche Witze über versklavte Menschen. Das sind nur 2 der insgesamt rund 2000 Fälle, die das Beratungsnetz für Rassismusopfer im letzten Jahr gezählt hat. Diese Woche hat das Beratungsnetz seinen jährlichen Rassismusbericht veröffentlicht. Den größten Teil machen dabei Meldungen aus dem Bereich der Bildung aus, so wie die beiden genannten Beispiele.
Es ist natürlich für uns schwer nachzuvollziehen, warum aus gewissen Lebensbereichen mehr Fälle kommen als aus anderen. Es ist zu einem gewissen Grad auch ein bisschen Zufall,
sagt Nora Riss von humanrights.ch, die den Bericht mitverfasst hat. Dennoch sieht sie Erklärungsansätze, weshalb gerade Vorfälle in der Bildung häufig gemeldet werden.
Vorfälle in Bildungsinstitutionen sind halt auch immer Vorfälle, die innerhalb eines Machtverhältnisses geschehen.
Deswegen haben rassistische Vorfälle oft einen stärkeren Einfluss auf das Leben von Betroffenen. Und deshalb suchen sie sich eher Hilfe bei einer Beratungsstelle. Der diesjährige Rassismusbericht legt seinen Fokus auf die Berufsbildung. Der Bericht bezieht sich dabei auf eine Umfrage der UNIA zu den Ausbildungsbedingungen in Lehrbetrieben in der Schweiz. Diese zeigt, dass junge Menschen in Ausbildung Rassismus und Diskriminierung besonders stark ausgesetzt sind. Mehr als ein Drittel der befragten Auszubildenden gibt an, während ihrer Lehre mit Rassismus konfrontiert worden zu sein. Das liegt deutlich über dem Bevölkerungsschnitt. Die Umfrage kommt weiter zum Ergebnis, dass Vorfälle oft über individuelle Handlungen hinausgehen und Rassismus in der Berufslehre strukturell vorkommt.
Was gemeint ist, ist, dass eben die Lebensrealität von rassismusbetroffenen Personen in der Ausbildung oft ausgeblendet wird,
erklärt Nora Riss von humanrights.ch. Außerdem ist Rassismus Teil von Berufspraktiken oder Ausbildungsinhalten. So zitiert der Bericht eine Auszubildende im Friseurhandwerk. Sie erzählt, dass die Ausbildung keine Kenntnisse über die Pflege und das Schneiden von krausem Haar vermittelt, obwohl dieses in der Schweiz weit verbreitet ist. Damit würden Körper und Bedürfnisse bestimmter Bevölkerungsgruppen unsichtbar gemacht. Auch das ist eine Form von Rassismus. Struktureller Rassismus findet sich jedoch nicht nur in der Berufslehre, betont Nora Riss.
Rassismus ist nicht nur in der Berufslehre, sondern allgemein ein Thema, das man auch strukturell und institutionell angehen muss.
Dagegen helfe nur ein erhöhtes Bewusstsein für Rassismus, insbesondere seine strukturelle Dimension.
Und es braucht in jeder Schule, in jeder Institution, bei jedem Arbeitsplatz Maßnahmen gegen Rassismus, zum einen Teil Sensibilisierung, aber auch Menschen oder Orte, Räume, an denen man sich wenden kann, wenn man betroffen ist, die das sich dem Thema annehmen und die betroffenen Personen schützen.
Gerade in der Ausbildung befinden sich Betroffene in einer verletzbaren Situation. Außerdem haben Rassismuserfahrungen einen Einfluss auf Wohlbefinden und damit den Lernerfolg der Auszubildenden.
Rabe Info.
Ende Mai wird eine Maschine zur Minenräumung der Stiftung Diga aus Tavan im Berner Jura in die senegalesische Gassamance verschifft. Gemeinsam mit der Organisation Handicap International soll die ganze Region im Süden Senegals bis 2031 vollständig von Minen befreit werden. Ursi Grimm hat sich die Maschine in Tavan angeschaut und mit dem Direktor der Stiftung sowie dem Projektleiter von Handicap International gesprochen.
Aus dicken Stahlplatten schneidet ein Laser die einzelnen Teile des Gehäuses der Maschine aus, die in Tavan in der Werkstatt der Digger-Stiftung zusammengeschweißt werden. Ein Dieselmotor und die Elektronik für die Fernsteuerung werden eingesetzt und das 12 Tonnen schwere Raupenfahrzeug ist schon fast fertig. Vorne an der Maschine ist eine Minenfräse angebracht, eine Walze mit massiven Metallköpfen, die sich im Einsatz sehr schnell um die eigene Achse dreht. Frédéric Gern ist Gründer und Geschäftsführer der Stiftung Digger in Tavan und entwickelt solche Maschinen seit 30 Jahren. Er sagt:
Meistens haben wir es mit Antipersonenminen zu tun, die dem Fahrzeug nichts anhaben können. Doch hin und wieder tauchen Panzerabwehrminen auf, an Orten, an denen wir sie nicht erwarten. Die Maschinen sind aber mittlerweile sogar in der Lage, auch Panzerabwehrminen mit der Minenfräse nahezu unbeschadet zu zerstören.
Etwa die Hälfte der Minen kann die Maschine mit der Fräse zermalmen, bevor sie explodieren. Die andere Hälfte explodiert durch den Kontakt mit dem unbemannten Fahrzeug. Insgesamt kann die Maschine so 98% der Minen vernichten.
Eine Maschine mit allem Zubehör kostet 650.000 Franken. Das ist in etwa der Preis eines Kehrichtfahrzeugs.
Die neue Minenräummaschine wird eine 15 Jahre alte Maschine in der Casamance im Süden Senegals ersetzen. Diese leistungsstarke Maschine ist für die Minenräumung in der Region von großer Bedeutung. Abdurrahman Ba ist Projektleiter für die Reduzierung bewaffneter Gewalt bei Handicap International und zuständig für die Minenräumung in Senegal. Er sagt:
Nach 30 Jahren des Konflikts in der Casamance hat dichte Vegetation die verlassenen Gebiete überwuchert, was die Minenräumung schwierig gestaltet. Die Maschine von Dega kommt damit aber zurecht und erhöht somit auch die Sicherheit der MinenräumerInnen.
Der heute im Kanton Bern lebende Falbaci beschützte im Jahr 2004 als Soldat Minenräumungen in der Casamance. Da seine Asylsituation ungeklärt ist, schreibt er uns unter einem Pseudonym, wie die Minenräumung damals mit Metalldetektoren ausgeführt wurde. Eine gefährliche Vorgehensweise, denn die Detektoren erkennen nicht alle Minen, da manche von ihnen ein Gehäuse aus Plastik haben. Bacci schreibt, dass er sehr darüber erfreut sei, dass Handicap International und die Stiftung Digger die Casamance nun vollständig von Minen befreien wollen. Denn solange die gefährlichen Sprengkörper im Boden seien, lebten die Menschen dort in ständiger Angst. Um sicherzugehen, dass alle Minen entdeckt werden, nutzt Handicap International heute eine Kombination von Methoden. Bar erklärt:
Handicap International a opté pour une méthodologie combinée.
Nach dem Einsatz der Maschine benutzen wir auch Sprengstoffspürhunde. Danach folgen manuelle Minenräumer mit Metalldetektoren, um alle Sprengkörper zu lokalisieren und schließlich zu vernichten.
Ils passent derrière tous ces moyens pour sécuriser les engins qui seront identifiés, localisés et identifiés pour être détruits.
Die Initiative, die Casamance von Minen zu räumen, kommt in einer Zeit, in der der Konflikt im Süden Senegals keine Schlagzeilen mehr macht. Für Frédéric Guerin ist dies umso mehr ein Grund zu handeln, nicht zuletzt in der heutigen Zeit.
Seit die USA die humanitäre Hilfe eingestellt hat, ist die Situation kritisch. Projekte wie die Minenräumung in Senegal haben deshalb keinerlei Mittel mehr zur Verfügung. Deswegen musste die Minenräumung unterbrochen werden. Wir müssen nun unsere Vorgehensweise überdenken. Wir wollen uns wieder den in Vergessenheit geratenen Ländern und Minenräumprojekten zuwenden, indem wir die Finanzierung ausweiten, und so können wir das Ganze wieder in Gang bringen.
Die Stiftung Digger stellt also nicht nur die Maschine zur Verfügung, sondern auch Geld, um die Löhne der MinenräumerInnen zu bezahlen.
Die Welt geht überall in Flammen auf, und wo es brennt, braucht es Feuerwehrleute. Leider ist die Arbeit heute umso notwendiger, und deswegen dürfen wir auf keinen Fall aufgeben.
Auch heute streuen Konfliktparteien weltweit wieder zahlreiche Minen, die oftmals noch Jahrzehnte in den Böden bleiben. Die Arbeit für Digger und Handicap International nimmt kein Ende. Doch in Senegal gäbe es derzeit das ideale politische Klima, um die Minenräumung anzupacken. Abdurrahman Ba führt aus:
Seit dem Amtsantritt der neuen Regierung sehen wir einige Maßnahmen, die sie im Zusammenhang mit der Minenräumung in der Casamance ergriffen hat. Ein Friedensabkommen zwischen allen Parteien ermöglicht es, die Dekontaminierung der Böden endlich gesamthaft anzugehen. Nach einem Besuch in der Casamance hat der Präsident die Minenräumung zur Priorität erklärt. Damit stehen die Chancen gut, die Arbeiten bis 2031 abzuschließen.
So, en tout cas favorable à finir ce travail d'ici 2031.
Wenn alles nach Plan verläuft, wird die Maschine Ende Mai die Werkstätten der Stiftung Digger in Tavan verlassen und über den Atlantik bald die Casamance erreichen.
Radio Info. Kultur.
Am Samstag startet in der Protestbar in Bern eine neue Veranstaltungsreihe. Titel der Reihe ist «Kafanica». Marina Porobic ist Kuratorin der Reihe. Ursi Grimm wollte von ihr zuerst wissen, was Kafanica genau bedeutet.
Kafanica ist eine Verkleinerungsform von Kafana, von Kafa, Kahwa, Kaffee, und Kafana ist ein Kaffeehaus. Kaffeehäuser auf dem Balkan oder in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens haben eine Rolle gespielt im gesellschaftlichen Leben, sind Orte des Austauschs, der Gemeinschaft, und dieses Gefühl von Gemeinschaft möchten wir eigentlich auch nach Bern holen mit diesen Kafanicas und zum Treffen, Verweilen, Austauschen einladen, und gleichzeitig möchten wir auch die Community einladen, Netzwerken von mir aus. Also es ist einfach eine Plattform für Begegnung und Austausch mit kulturellem Programm.
Und organisiert ist die Reihe vom Verein My Chemie FC, und FC steht für Frauenclub.
My Chemie FC steht für Frauenclub, genau. My Chemie ist so eine geläufige Redewendung und bedeutet so viel, ich schwöre auf meine Mutter. Und FC, Frauenclub, weil sich dieser Verein von Zürich und Zug ausgehend gegründet hat von ausschließlich Frauen, die aus der Region von Ex-Jugoslawien kommen, aus verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Hintergründen, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Kulturschaffende breit so. Sie haben schon verschiedene Veranstaltungen letztes Jahr in Zürich und Zug organisiert, und wir kamen in Berührung durch das History Festival, das letztes Jahr stattgefunden hat, und dachten, dass wir anstelle von verschiedenen kleinen Initiativen, die parallel laufen, uns auch zusammentun könnten und sollten, weil eben das verstärkt so den Gemeinschaftscharakter oder den Community-Charakter. Und jetzt mit der Lesereihe Kafanica im Berner Prozess, in der Prozessbar, haben wir jetzt beschlossen, My Chemie nach Bern zu bringen und auch hier die Kafanicas zu veranstalten, damit die Communities nicht nur so regional, lokal sich vernetzen, sondern auch zwischen den Städten. Und das für mich war das ein sehr wichtiger und schöner Gedanke, und deswegen bin ich da wie auch mit eingestiegen und trage das jetzt aus in Bern.
Und am Samstag ist die erste Kafanica in Bern. Was gibt es denn da zu hören und zu sehen?
Also vor allem gibt es viel Begegnung, gibt es hoffentlich viel Kava zu trinken, und dann treffen sich in der ersten Kafanica Manuela Tomic, eine Autorin, die in Wien lebt und in Sarajevo geboren ist und gerade ihren Erstling, quasi ihren ersten Roman herausgegeben hat, der Franček heißt. Über diesen Roman sprechen wir mitunter auch mit Jelena Filipovic, die Berner Stadtratspräsidentin und grüne Politikerin. Also uns alle drei verbindet eine ähnliche Migrationsgeschichte, der ähnliche Hintergrund. Und das wird natürlich auch Thema sein und hoffentlich dann auch ein Beginn von einem Austausch mit Besucherinnen.
Sagt Marina Porobic, Kuratorin der Reihe Kafanica, die am Samstag in der Prozessbar startet.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 29. April. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Es gibt alle Sendungen als Podcast zum Nachhören. Und zu dieser Sendung beigetragen haben Noah Biu, Ursi Grimm und Sarah Heinzmann. Und die nächste Rabe-Infosendung gibt's morgen hier um die gleiche Zeit. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.